Es geht um den NATO-Gipfel, der Anfang April in Bukarest stattfand. Wir möchten heute auf dieses Ereignis zurückkommen. Schließlich handelte es sich dabei ja um die Zusammenkunft des wichtigsten, des mächtigsten Militärbündnisses der Welt, das gerade auf dem Globus ein paar Kriege führt und mit Nachdruck die Erweiterung seiner selbst gegen Osten betreibt. Die Herren dieses weltumspannenden Militärbündnisses hatten denn auch ganz gezielt den Ort des Treffens ausgewählt, die rumänische Hauptstadt Bukarest. Auf die Symbolik kam es ihnen an, der erste NATO-Gipfel in ehemaligem Feindesland. Was da los war, wenn sich die politischen Befehlshaber des größten militärischen Gewaltapparats dieser Welt treffen, dessen Einsatz sie in weiten Teilen der Welt befehligen, um ihre Ordnungsvorstellungen durchzuboxen, das halten wir in der Tat für erklärenswert. Die Betrachtungsweise, die dem zeitungslesenden und fernsehenden Bürger unter Anleitung sämtlicher Organe der öffentlichen Berichterstattung ans Herz gelegt wurde, steht bei unserer Sendung heute garantiert nicht Pate. Anfang April, der FRSZ und FAZ las, durfte und sollte mitfiebern und sich in die schwierige Lage der diesjährigen Gipfelteilnehmer versetzen. Gesichtspunkte der folgenden Art wurden einem nahegebracht und zur geistigen Übernahme empfohlen. Ist der Gipfel, der letzte des amtierenden amerikanischen Präsidenten, überhaupt noch entscheidungsfähig? Werden sich die obersten Chefs der kriegführenden Nationen mehr streiten oder vielleicht doch auch einigen wollen? Und vor allem unsere Kanzlerin und ihr ungeliebter französischer Partner, ob Merkel und Sarkozy, die ja bekanntlich menschlich nicht gut miteinander können, angesichts der amerikanischen Pläne einer Raketenabwehr in Polen und Tschechien nicht doch zueinander finden, in einer Negativallianz gegen Bush. Überhaupt war die Frage für die deutsche Presse, ob die deutsche Kanzlerin mit ihren Führungsqualitäten vom letztjährigen G8-Gipfel in Heiligendamm auch in Bukarest würde punkten können. Und wer hat sich nun am Ende mehr durchgesetzt? Bush oder die Europäer? Hat die NATO als Ganze vielleicht unter dem Streit gelitten? Je nach Sichtweise bekam man dann von den berufsmäßigen Kommentatoren des Weltgeschehens folgendes Ergebnis mitgeteilt. Der FAZ-Kommentator ist erleichtert. Die Atlantische Allianz ist nach dem Ende des Kalten Krieges nicht Opfer ihres Erfolgs geworden, während die Süddeutsche diagnostiziert, so schade sich das Bündnis selbst. Urteile dieser Art, die sich damit befassen, ob die NATO eine Zukunft hat oder nicht und wie es den politischen Führern des Bündnisses gelingt, sich mit ihren Vorstellungen durchzusetzen, welche Figur sie dabei machen, halten wir für falsch und schädlich. Falsch und schädlich, weil sie von der theoretischen Sorge getragen sind, ob Herrscher, Obrigkeiten, Machthaber es schaffen, sich darauf zu einigen, sich mit den Mitteln, über die sie verfügen, die sie befehligen und den Bündnissen, die sie schmieden, sich erfolgreich in der Welt durchzusetzen. Diese Sorge um die Behauptung als Gewalt, als Herrschaft, sollten sich diejenigen, die als Mittel dieser Herrschaft, als Untertanen, Kanonenfutter und Steuerzahler vorgesehen sind, besser nicht machen. Eins ist dem schon zu entnehmen. In der Öffentlichkeit und ihrer demokratischen Presse, die so urteilt, hat man sich offensichtlich daran gewöhnt und findet gar nichts dabei, dass sich mit dem Sieg über die bösen Kommunisten nach über 40 Jahren Kalter Krieg das Militärbündnis namens NATO nicht überlebt hat, sondern freigesetzt worden ist. Befreit von der Bindung an die eine große Hauptfront im Osten. So schreibt die FAZ, es seien noch nicht einmal 6 Jahre seit dem Beschluss vergangen, dass NATO-Truppen weltweit als Expeditionskorps eingesetzt werden können und nicht nur zur Verteidigung des Bündnisgebiets. Das ist ja interessant. Gemessen an ihrem ursprünglichen Kampfauftrag Verteidigung gegen das Reich des Bösen ist die NATO heute out of area im Einsatz, wie es in der Sprache ihrer Strategen heißt. Fragt sich nur, was man dem entnehmen soll. Vielleicht, dass das Zeitalter des Imperialismus, das doch eigentlich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts vorbei sein soll, fröhliche Urständ feiert? Oder dass die Sache mit der NATO als reinem Verteidigungsbündnis gegen den Kommunismus im Osten doch nicht die ganze Wahrheit war? Natürlich nicht. Schließlich will man der NATO ja nichts Böses nachsagen. Nur, was hat man dann von solchen, sagen wir einmal, Positionsbestimmungen zu halten? Was ist los mit der NATO? Heute, darüber diskutiere ich im Studio mit Migge und wir werden versuchen, uns klarzumachen, was heute in der NATO und mit der NATO los ist, indem wir die Punkte aufgreifen, die auf dem Gipfel in Bukarest entscheidend waren, der Balkan, Ukraine und Georgien, das Raketenabwehrsystem, das die USA in Polen und Tschechien implantieren wollen. Soweit die Gliederung unserer Sendung. Und jetzt, Migge, was ist los auf dem Balkan?
Ich will es mal etwas allgemeiner formulieren. Also die Vorstellung, es handelt sich um ein Verteidigungsbündnis, ist ja nicht einfach aufgegeben worden. Und deshalb stellt sich ja die Frage, was hat denn dieses Bündnis zu verteidigen, wenn es einen Krieg auf dem Balkan führt und dabei einen Staat namens Jugoslawien inzwischen 7 Einzelteile zerlegt. Vor kurzem ist ja noch ein NATO-Protektorat im Kosovo eingerichtet worden, inklusive einer Anerkennung der Selbstständigkeit des Kosovos gegen die serbische Souveränität. Also was hat es zu verteidigen, wenn es auf dem Balkankrieg führt, wenn es andererseits aktuell mit 40.000 kämpfenden Soldaten in Afghanistan gottesfürchtige Taliban-Krieger bekämpft, wenn es mit einigen Flottenverbänden nicht nur das östliche Mittelmeer und am Horn von Afrika die Meere von Terroristen und Waffenschmugglern säubert. Die Liste kann man endlos fortsetzen, aber das soll mal genügen. Politiker und ihre Auguren in Presse, Funk und Fernsehen rechnen dies freimütig und ohne jeden Anflug von Zweifeln zu den Notwendigkeiten, die zu ihrem Programm die Welt mit Freiheit, Demokratie, Marktwirtschaft und Menschenrechten zu beglücken, einfach dazugehören. Damit liefern sie natürlich ein paar Bekenntnisse ab und die will ich mal kurz erwähnen. Der Export ihrer Prinzipien von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten, also die Prinzipien westlicher Herrschaft, stößt nicht überall auf Gegenliebe. Die Prinzipien sind also gar nicht so selbstverständlich und überzeugend, wie hierzulande getan wird. Es sei denn, es wird mit viel Waffengewalt ordentlich dafür geworben. Also diese Bekenntnisse fallen da und solche Bekenntnisse passieren nicht einfach en passant. Die werden nicht einfach in Kauf genommen, sondern sie sind gewollt. Mein Schluss daraus heißt, die Abschreckung, die militärische Abschreckung ganzer Nationen und Völker, die Abschreckung von Staaten gehört zum alltäglichen Geschäft freier und demokratischer NATO-Mächte und der eine oder andere heiße Krieg trägt zur Glaubwürdigkeit der Abschreckung bei. Davon gehen sie gegenüber dem Rest der Welt aus. Dieser Rest der Welt muss sich nämlich angesichts der immer wieder noch bestehenden oder immer wieder hergestellten Einigkeit der NATO-Staaten über die letzten Fragen von Krieg und Frieden überlegen, ob er vor der Überlegenheit dieser Kriegsallianz zurückweicht oder den Bestand seiner Nation riskiert. Dafür stand das Beispiel Jugoslawien.
Diese Variante, auf die du jetzt Bezug genommen hast, die demokratischen Führungsnationen bringen ihr wuchtiges militärisches Arsenal in Stellung und überziehen eine ganze Region mit Krieg, um Nationen mit nicht genehmen Ordnungsvorstellungen und Prinzipien klein zu machen. Wie ist im Programm? Das hat man ja vor 10 Jahren gesehen und sie bleibt im Programm. Sie ist nämlich Teil der freiheitlichen Logik, die Marktwirtschaft und Demokratie auf dem ganzen Globus durchsetzen will. Wer sich der ökonomischen Ordnung des Privateigentums und seiner weltweiten Ansprüche sowie der staatlichen Herrschaft widersetzt, die für die Durchsetzung dieser Ordnung sorgt, der stellt nach dieser maßgeblichen westlichen Lesart eine Bedrohung von Freiheit und Sicherheit dar, der stellt sich dem Herrschaftswillen des westlichen Staatenbündnisses in den Weg und muss abgeschreckt werden. Das ist der Inhalt der Abschreckung, worauf du hingewiesen hast. Wenn es nicht anders geht, dann eben mit Krieg, so sehen es Merkel, Sarkozy und Bush und so machen sie es. Aber es geht auch anders als mit Krieg, wie man wieder einmal auf diesem NATO-Gipfel erfahren durfte. Nämlich als friedliche Eroberung, auch NATO-Osterweiterung genannt. In Bukarest sind 2 weitere Länder des Balkan, Kroatien und Albanien, nämlich in die NATO eingemeindet worden. Damit hat die NATO ihren Siegeszug um 2 weitere Bausteine komplettiert und das Ergebnis des über 40-jährigen Kalten Krieges gegen die SU und des heißen Krieges am Ende des letzten Jahrtausends gegen Jugoslawien zementiert. So geht die Eroberungsstrategie der führenden Staaten der freien Welt. Nicht nur als kriegerischer Überfall und Bombenterror, wie vor knapp 10 Jahren gegen das Jugoslawien von Milosevic, sondern als Erweiterung und Eingemeindung. Wie gesagt, es soll nicht geleugnet werden, dass Kroatien und Albanien in der heutigen Form Resultate dieses NATO-Kriegs sind. Kennzeichnend für die moderne imperialistische Qualität des Bündnisses ist aber gerade ihre Aufnahme in die NATO. Was ist dem zu entnehmen? Vor allen Dingen, weil es bei diesen beiden Ländern doch nicht um Staaten geht, die von sich aus einen Beitrag zur Stärkung des Bündnisses leisten können. Dazu fehlt es ihnen offensichtlich und übrigens eingestandenermaßen, gerade auch von den europäischen Befürwortern dieses Beitritts, an wirtschaftlicher und militärischer Potenz. Deshalb stehen sie also auch gar nicht zur Aufnahme an. Sie stellen keine potente und zuverlässige Verstärkung im Kampf gegen einen feststehenden Feind dar. Der Beitrag, den diese Länder für unsere demokratischen Führer leisten, ist anderer Natur. Sie sind qua Existenz, das heißt qua geopolitischer Lage, ein Zugewinn für die Herrschaftsansprüche der freien Länder. Demokratischen Führern, die die ganze Welt mit ihren Ordnungsprinzipien und Herrschaftsansprüchen überziehen, genügte ein Blick auf die Landkarte in Südosteuropa. Ganz ohne kalten oder heißen Krieg, sozusagen nur mit der Aufnahme in das Kriegsbündnis, dieser Prozess ist ja jetzt in Bukarest eingeleitet worden, dazu sind sie eingeladen worden, werden diese Staatsgewalten und deren Territorium unter das europäisch-amerikanische Kommando genommen. Mit ihrer Eingemeindung werden, wie die militärstrategische Sprachregelung heißt, Räume besetzt. Durch die Schaffung des Tatbestands der definitiven Zugehörigkeit zum eigenen Machtbereich wird der strategische Besitzstand gesichert und garantiert. So geht der Export von Sicherheit und Stabilität oder in der Diktion des amerikanischen Präsidenten die Durchsetzung von Freiheit und Demokratie. Die Aufnahme in die NATO ist selber ein Stück politischer Eroberung. Erstens in dem Sinn, dass durch die militärische Integration die Staatsräson der betreffenden Länder unwiderruflich auf den Gebrauch der Macht festgelegt wird, die den Bündnispartnern genehm ist. Das wird übrigens jetzt zwischen Einladung, die ergangen ist, und der endgültigen Aufnahme, nachzulesen in der Bukarester Erklärung zum Gipfel, eigens überprüft, ob sie dort auch dann die Reife, die militärisch hier von ihnen verlangt wird, das heißt die Unterwerfung unter die NATO-Prinzipien und die Prinzipien des freien Westens in der angemessenen Weise befolgen. Und zweitens ist es eine Eroberung in dem ganz elementaren Sinne, dass auf diese Weise konkurrierende imperiale oder regionale interessierte Staatsgewalten, die ihrerseits Interesse und Ansprüche anmelden, von jedem Zugriff und Einfluss auf den expandierenden Bündnisraum ausgeschlossen werden. Schließlich hat man den jetzt ja schon mit den neuen Partnerstaaten als den eigenen, als seinen eigenen Sicherheitsraum besetzt. Der gehört jetzt der NATO und damit seinen Führungsnationen. Arschklar, dass sich die Aufnahme von Kroatien und Albanien zuallererst gegen Russland richtet.
Vielleicht nochmal ein Gedanken zur Ergänzung des gerade Gesagten. Es ist schon ganz interessant, mal festzustellen, dass diese Länder ja alle nach dem Zusammenbruch des großen Sowjetreiches, zum Zusammenbruch des Ostblocks, alle der Meinung waren, die Marktwirtschaft wäre das Heilmittel ihrer staatlichen nationalen Misere. Und wenn man mal aufmerksam die Wirtschaftszeile der Zeitungen liest, kann man ja feststellen, dass deren wirtschaftliche Beziehungen alle sehr geprägt sind, sage ich mal, dadurch, dass sie ihre ökonomischen Beziehungen mit Europa, mit den USA haben, dass also umgekehrt gesagt die europäischen Führungsnationen diese Länder wirtschaftlich schon längst in ihren Bereich vereinnahmt haben. Das aber scheint offenbar vom Standpunkt der Sicherung von Stabilität und Ordnung gar nicht ausreichend zu sein, wenn man nämlich jetzt feststellt, dass es darum geht, eine endgültige Eingemeindung dieser Staaten auch auf politischem und vor allen Dingen strategischem Feld sicherzustellen. Also die Nutzbarmachung dieser Länder ist gar nicht damit gewährleistet, dass dort auch einfach Marktwirtschaft herrscht, dass man dann, weil sie sich auf Marktwirtschaft geschmissen haben, diese Länder nach Strich und Faden ausnutzen kann, sondern es ging darum, endgültig sicherzustellen, dass diese Länder aus dem eigenen Machtbereich nicht mehr sich entfernen können, eventuell Alternativen entwickeln. Man will sie mit Haut und Haaren, also politische Souveränität, will man mit Haut und Haaren dem eigenen Ansprüchen einverleiben. Insofern steht auch fest, dass der Export von Sicherheit und Stabilität unter dem Vorzeichen westlicher Werte kein Ende damit findet, dass man jetzt Kroatien und Albanien in den MAP-Prozess, also den Vorbereitungsprozess für die Aufnahme in die NATO, eingeleitet hat. Inzwischen erstreckt sich der Wille zur unwiderruflichen Eingemeindung weiterer Nationen, in deren Machtbereich nicht mehr nur auf solche Staaten, die früher dem Warschauer Pakt angehörten. Also da gehören ja dazu Polen, die Slowakei, Rumänien und etliche andere sind ja schon seit längerem NATO-Mitglieder, sondern inzwischen auch auf ehemalige, in die staatliche Freiheit entlassene Sowjetrepubliken, zum Beispiel die Ukraine und Georgien. Und an dieser Frage, übrigens nicht nur an dieser Frage, aber an dieser Frage sehr exemplarisch, nämlich ob und wann diese zwei Staaten in den MAP-Prozess aufgenommen werden, entzünden sich dann doch ein paar Differenzen zwischen den NATO-Führungsmächten, also der NATO-Führungsmacht USA und ihren europäischen Mitmachern aus der zweiten Reihe. Das ist das, was anfänglich zitiert, überhaupt die Basis dafür abgibt. Auf dem NATO-Gipfel hat es Streit gegeben, konnten die sich einigen oder wie war das überhaupt? Also es gibt durchaus Differenzen zwischen der NATO-Führungsmacht und den Deutschen, den Franzosen in erster Linie. Wie geht man mit der Ukraine und Georgien zum Beispiel um? Und diese Differenzen gibt es deshalb, weil die USA einerseits, die Europäer andererseits, das ist wirklich, muss man sich überlegen, auf der Zunge zergehen lassen, dasselbe wollen. Es geht nämlich bei der Subsumption weiterer Länder unter die Wertegemeinschaft NATO zugleich um die Konkurrenz der in ihr versammelten imperialistischen Nationen. Das heißt, ist die Eingemeindung dieser Länder mehr ein Zugewinn für amerikanische Weltherrschaftsabsichten oder für die Ausdehnung des europäischen Imperialismus in der nächsten Umgebung. Im Falle von Ukraine und Georgien ist ja sonnenklar, dass die Amerikaner die Länder durch den Beitritt zu ihrem strategischen Vorposten an der Grenze zu Russland herrichten wollen. Dass der Stabilitätsexport deshalb den Import von Instabilität, die Evozierung von Bürgerkriegen in diesen Ländern einschließt, beziehungsweise die Konfrontation mit Russland gerade heraufbeschwört, liegt auf der Hand. Die USA exerzieren ja gerade vor, dass sich kleinliche Kalküle von Mitteln, Umständen und Erfolgssicherheit verbieten. Alle Mittel sind für die Durchsetzung einer unanfechtbaren Weltmachtposition geltend zu machen, alle dabei anfallenden Risiken einzugehen, weil man ansonsten ja nur den Ansprüchen von weltpolitischen Konkurrenten, Rivalen eben, Raum und künftige Gelegenheiten bietet, dem in den Arm zu fallen. Also anders mal gefragt, wozu brauchen wir unsere Männer in Kiew und Tiflis? Wozu haben wir die eigentlich aufgebaut? Und sprechen deren prekäre Lage im Inneren und Putins Ein- und Machtanspruch von außen nicht gerade dafür, schnellstmöglich die nötigen Fakten zu schaffen? Die Amerikaner stehen jedenfalls auf dem Standpunkt, dass für die Russen unzumutbare so schnell wie möglich durchzusetzen.
Die Europäer stehen auf dem Standpunkt, dass sie im Prinzip dasselbe wollen wie die Amerikaner, wie die amerikanische Führungsmacht. Aber EU-gemäß, also ihre nationale, im Rahmen der EU zusammengefasste Macht in puncto Reichweite dieser Macht, Mittel dieser Macht, Machtoptionen zu erweitern und darüber gegenüber den Amerikanern imperialistische Autonomie zu gewinnen. vom Standpunkt der EU und ihrer Führungsnationen Deutschland und Frankreich geht es um den Auf- und Ausbau Europas zu einer kontinentalen Großmacht. Was die Erweiterung der EU nach Osten betrifft, so ist Deutschland in diesem Fall die treibende Kraft, die sich schon allein aufgrund ihrer geopolitischen Lage dazu berechtigt sieht, sich für den gesamten Osten bis an die russische Grenze für zuständig zu erklären. Dafür stehen nicht nur die Sonderbeziehungen zu Polen oder die tatkräftige Unterstützung der antirussischen Orangen Revolution in der Ukraine, wo wir so unserem Mann und unserer Frau mit an die Macht verholfen haben, die jetzt im demokratischen Hin und Her dort regieren. Weil sie also das Gleiche wollen wie die amerikanische Weltmacht. Deshalb folgen die europäischen Staaten der ziemlich kategorischen Vorgabe aus Washington im Falle der Ukraine und Georgiens, die beiden hätten gefälligst in die NATO aufgenommen zu werden, auf dem NATO-Gipfel in Bukarest mit einer geteilten Antwort, mit einem im Prinzip ja, aber so und jetzt nicht. Auf diese Antwort bezieht sich die hiesige Presse, wenn sie von einem Sieg von Merkel und Sarkozy spricht und sie ob ihrer Standfestigkeit gegenüber der amerikanischen Position feiert. Eine saublöde Siegesmeldung, weil sie weder den diplomatischen Schein entlarvt, noch den harten imperialistischen Anspruch wahrnimmt, den die Europäer so geltend machen. Die Amerikaner berufen sich nämlich ab sofort, das ist jetzt schon nachzulesen, in den Zeitungen, auf das grundsätzliche Ja der Europäer und fordern jetzt erst recht dessen Einlösung. Die Europäer pochen auf die Verwirklichung gewisser Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ihr aktueller Vorbehalt hinfällig wird. So ist eine neue Runde des innerimperialistischen, innerwestlichen Kräftemessens vorprogrammiert, weil der Interessengegensatz zwischen Hauptmacht und aufstrebender Macht weiterhin Bestand hat. Für die Amerikaner ist die Aufnahme der Länder, die an die Westgrenze Russlands stoßen, in die NATO gleichbedeutend mit der strategischen Degradierung Russlands. Mit der Integration in die NATO sind nach amerikanischer Logik diese Länder ein für alle Mal dem Zugriff imperialer Konkurrenten entzogen. Und die amerikanische Überlegenheit in Sachen Militärmacht sorgt dafür, dass für die USA die Aufnahme dieser Länder als gleichberechtigte Mitglieder in das Militärbündnis gleichbedeutend mit ihrer Unterordnung unter die amerikanische Dominanz ist. Damit ist ganz klar zuallererst Russland ausgemischt, aber auch Europa. Damit ist nämlich der Gegensatz zu den europäischen Führungsmächten und ihren Kalkulationen und ihren Machtansprüchen gegen Osten aufgemacht. Die verknüpfen nämlich die Integration dieser Länder in die NATO und in die EU gemäß ihren Berechnungen in etwas anderer Weise. Sie wissen, dass sie auf den Gewaltapparat der NATO als Mittel und Absicherung ihres Machtzuwachses angewiesen sind, sehen aber gerade im Fall der Ukraine und Georgiens deren Aufnahme in diesem Augenblick als kontraproduktiv, sogar als Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Expansionspläne an. Ihnen geht es darum, beim Ausbau ihres strategischen Besitzes und Handlungsspielraums nach Osten die Perspektive einer nützlichen Rolle Russlands nicht aus der Hand zu geben. Die großen Energiegeschäfte und die strategische Energiepartnerschaft mit Russland stehen dafür. Das wird mir nicht müde zu lesen, dass wir, die Deutschen, an erster Stelle ein Anrecht haben auf russische Bodenschätze, auf russisches Gas, auf eine eigene Pipeline durch die Ostsee mit Russland und auf die Beteiligung an russischen Energieunternehmen. Da könnte das amerikanische, ultimative amerikanische Vorgehen stören. Es könnte, so die europäische Sichtweise, sie, die europäischen Führungsnationen, in eine Konfrontation mit Russland zwingen, die diese ökonomische Expansion gefährden und sie vor allem erneut in die Rolle eines Vasallen der USA zwingen würde, aus der sie sich ja gerade mit der EU und einem Europa der Verteidigung befreien wollen. Die EU unter der Führung von Deutschland und Frankreich will die Zumutungen an Russland nach ihrem Interesse, nach eigenen Notwendigkeiten und Kalkulationen gestalten und dosieren. Also von wegen sich von Russland das europäische Vorgehen in der NATO diktieren lassen. Die hiesige Presse, die in Russland schon längst wieder Großmachtambitionen entdeckt hat, wurde nicht müde zu berichten, bei der Gipfelberichterstattung, dass, Zitat, die Kanzlerin wieder ausdrücklich hervorhob, dass Moskau kein Vetorecht in der NATO genieße. Also im Klartext, Russlands Macht beschränken, aber immer. Darin sind wir uns mit den Amis ja einig, nur denen überlassen wir diese oberste strategische Schublade von Krieg und Frieden endgültig nicht mehr allein. Die Konfrontation und Eskalation bestimmen wir selbst.
Also auffällig ist ja, dass wir folgende Situation haben. Auf der einen Seite die NATO und auf der anderen Seite der Rest der Welt, der Objekt der Ordnungsansprüche ist, die in der NATO versammelt sind. Aber bei der Frage, wie diese Objekte unterworfen werden, wie sie den Werten von Freiheit, Demokratie, Marktwirtschaft, Menschenrechten unterworfen werden, darüber gibt es dann innerhalb der NATO durchaus Streit. Also das Lustige, was sich hier zeigt, ist, je nachdem, wie dieser Streit zwischen den NATO-Mächten geführt wird, lässt sich ungefähr ablesen, was die Objekte, also die restliche Staatenwelt, die Objekte der Ordnungsansprüche dieser konkurrierenden imperialistischen Nationen zu erwarten haben. Jetzt nochmal zurück zu dem Streit innerhalb des Bündnisses. Also nach dem, was der Franz gerade erklärt hat, kann man das ja auch mal so sagen. In der Tat, Deutschland und Frankreich mit Merkel und Sarkozy an der Spitze treten durchaus auf als Bremser der neuen amerikanischen Weltordnungspolitik. Nur Vorsicht. Ein Urteil darüber, so nach dem Motto, zum Glück können wir uns auf Merkel und Sarkozy verlassen, der dem Kriegskurs des amerikanischen Präsidenten widerspricht und in Teilen unmöglich macht, das wäre eine falsche Übersetzung von dem, dass Merkel und Sarkozy durchaus etwas gegen die amerikanische Weltordnungspolitik einzuwenden haben. Dass sie bremsen, ja, das ist schon ein deutliches Signal für einen Widerspruch der Haupt-EU-Mächte gegen die Amerikaner. Aber warum und wo in welcher Hinsicht? Deutschland und Frankreich haben eine neue Runde im Kampf um ihren Machtstatus auch in der NATO begonnen. Und die demonstrative Zufriedenheit, mit der Merkel und Sarkozy die Hinnahme ihres Einspruchs durch die US-Regierung gutieren, bestätigt eben nicht, dass es friedlicher wird auf der Welt, sondern bestätigt den Willen dieser beiden Figuren und der Staaten, für die sie dort stehen, Amerikas beanspruchte Richtlinienkompetenz über die NATO zu bestreiten und damit die Richtlinienkompetenz darüber, wie man mit der Welt demnächst strategisch, politisch, kriegerisch umzugehen gedenkt. Von wegen also, die friedliebende Abteilung der Weltpolitik wäre in Europa zu Hause. Die Europäer streiten mit den Amerikanern doch darum, wer die NATO für sich instrumentalisieren kann. Instrumentalisieren wollen sie die? Vielleicht noch ein Gedanke, um das mal klarzustellen, was damit eigentlich gemeint ist. Ablassen von der NATO, das will ja keine der beiden Seiten. Die Amerikaner nicht, die Europäer nicht. Die Amerikaner nicht, weil sie den alten Bündnisländern, weil sie neben den alten Bündnisländern lauter neue Staaten hereinholen will, weil sie davon ausgehen, dass diese wie selbstverständlich zur freien Verfügung für ihre Kriegsbündnisse stehen. Die Europäer nicht, wollen auch nicht von der NATO ablassen, weil sie in der NATO nach wie vor den letzten Garanten ihrer weltumspannenden Sicherheitsbedürfnisse brauchen. Das ist in einer gewissen Weise eine Zwickmühle, aber darüber sollte man keine Tränen weinen, sondern aus dieser Zwickmühle gehen sie ja entsprechend frech hervor, beziehungsweise damit gehen sie entsprechend frech um. Ja, gerade weil wir auf die NATO angewiesen sind, wollen wir sie nach unseren Vorstellungen ummodeln und eigene Machtpositionen in ihr gewinnen.
Und ob die NATO darunter leidet oder nicht, kann jemand, der eh nur darunter leidet, was da passiert, schnurzegal sein. Eins ist aber bei dem, was du jetzt erklärt hast, mega auffällig, und da möchte ich noch ein kleines Beispiel anfügen an der Auseinandersetzung, die es gab, um die Aufstellung eines Raketenabwehrschirms in Polen und Tschechien. Diese Form der wie du es genannt hast, des sich gegenseitigen Instrumentalisierens, das versuchen die Amerikaner ja mit den Europäern und die Europäer mit den Amerikanern, führt dazu, dass auf beiden Seiten die Anstrengungen in puncto militärischer Überlegenheit und Ausweitung des Machtbereichs enorm zunehmen. Am Beispiel, und damit auch mal ein Gegenargument, ja, oder noch mal ein Zusatzargument zu dem, was du gesagt hast, von wegen, das ist beruhigend, stärkt ja gerade die NATO, es führt zu vermehrten Rüstungsanstrengungen. Der Gegensatz von amerikanischer Seite: jedes NATO-Land steht selbstverständlich zur freien Verfügung für die Kriegsbedürfnisse der USA. Und zwar ohne jede Rücksicht auf die Interessen der westeuropäischen Alliierten und ihre strategischen Optionen im Verhältnis zu Russland, worüber wir gesprochen hatten. Dieser Gegensatz sah unter anderem jetzt in Bukarest am Fall der Raketenabwehr oder des geplanten Projekts eines Raketenabwehrschirms in Polen und Tschechien folgendermaßen aus und wurde folgendermaßen ausgetragen. Die USA hatten ja schon im Vorfeld, das heißt ohne die alten Europäer zu fragen, dieses Projekt aufgelegt, ballistische Abfangraketen und die dafür notwendige Radarlogistik in Tschechien und Polen aufzustellen. Das möchte ich gar nicht darauf eingehen, weil dass es hier um Waffenschlager der hochtechnologischen Art handelt, die sich ausschließlich gegen ein Terrorregime oder gegen Terrorregime richten, die weder über Atomwaffen noch entsprechende Raketen verfügen. Zunächst mal war ja der Iran der erste Ansprechpartner, laut amerikanischer Diktion. Ist jetzt nicht unser Thema. Wichtig war, das haben die Amerikaner im Vorfeld bilateral mit Polen und Tschechien ausgemacht und das kam jetzt auf die Tagesordnung. Wie sind die Europäer, genauer die europäischen Führungsnationen Deutschland und Frankreich, damit umgegangen? Sie hängen ihre Verärgerung, oder in diesem Fall, sie haben ihre Verärgerung darüber, dass die USA sie in diesem bilateralen Einvernehmen mit den europäischen NATO-Partnern und den EU-Ländern, Polen und Tschechische Republik, sie vor vollendete Tatsachen gestellt haben, nicht an die große Glocke gehängt. Sie haben, Deutschland und Frankreich an erster Stelle, offiziell diplomatisch auf dem Gipfel ihren Frieden mit dieser Vereinnahmung durch die Weltmacht USA gemacht. Und haben ihrerseits versucht, aus ihrer Not die ungefragt beschlossene Stationierung der amerikanischen Waffensysteme auf diesem nach Osten vorgeschobenen EU-Gelände ohnehin nicht verhindern zu können, eine Tugend zu machen. Wie geht das? Sie erklären sich mit dem Abwehrsystem einverstanden. Unter gewissen Bedingungen. Die erste, soweit, Zitat, es sich nicht gegen Russland richtet. Ein wirklich witziger Vorbehalt gegen ein System, dessen erster und Hauptzweck gerade darin besteht. Und wollen es um europäische Komponenten ergänzt in die NATO integrieren, so Steinmeier. Was haben Sie denn jetzt vor? Offensichtlich wollen Sie jetzt, das ist klar, wenn es in die NATO integriert ist, auf die künftige Politik, die mit solchen Systemen gemacht wird, Einfluss gewinnen. Also gegen einen Abwehrschirm zur Neutralisierung feindlicher Raketen haben, das ist dem offensichtlich zu entnehmen, die EU-Führer nichts, solange auch sie von ihm profitieren und er auch ihre Freiheit zu einseitiger politischer Erpressung steigert. Deshalb versuchen sie, das bilaterale Projekt zwischen den USA, Polen und Tschechien in die NATO zu integrieren und auf diese Weise ihrerseits die USA in ihre Vorbehalte und Kalkulationen einzubinden, quasi von dem Standpunkt, die NATO ist jetzt da das Mitsubjekt und als das Bündnis eins, das die USA in die Schranken verweisen kann. So zur Instrumentalisierung. Die Amis sehen das Ergebnis naturgemäß umgekehrt. Sie folgern zu deren Instrumentalisierung aus der Zustimmung zu dem nuklearen Schutzschild in Polen und Tschechien, die ja diplomatisch zu Protokoll gegeben worden ist, dass Europa selbst erheblich mehr Mittel aufwenden müsse, um ergänzende Abwehrsysteme in den Bereichen von Kurzstreckenraketen und seegestützter Potenziale aufzubauen, zu finanzieren und mit dem amerikanischen zu integrieren, also auf diese Art und Weise das amerikanische Vorhaben zu stärken.
Man kann also dem entnehmen, dass mit dieser Einigung, in Anführungszeichen, die da gelaufen ist, noch lange kein Ende dieser Debatte, was die Abfangraketen angeht, eingeläutet ist, sondern dass da munter weiter drüber gestritten wird, wer welche Systeme wo aufstellen kann, aufstellen will und wer, du hast mal das Wort benutzt, davon profitiert, das heißt, wer eigentlich darüber verfügt und zum diplomatisch-politischen Mittel machen kann, wenn er sich an irgendeiner fremden Staatsgewalt stört, wenn er also diese fremde Staatsgewalt dazu zwingen will, den eigenen Vorgaben zu folgen. Ich will jetzt vielleicht noch auf eine Sache eingehen, die ebenfalls auf dem NATO-Gipfel, ich sag mal, vornehm diskutiert worden ist. Und einen weiteren Beleg dafür abgibt, was in der NATO zwischen den imperialistischen Mächten im Gange ist. Ganz am Anfang ist ja schon erwähnt worden, dass ungefähr 40.000 kämpfende Soldaten in Afghanistan stehen und unter NATO-Kommando. Aber auch hier hat man gemerkt, darüber gibt es Streit. Also in der Causa Afghanistan wird ebenfalls oder ist ebenfalls auf dem Gipfel gestritten worden. Und da in dem wirklich sprichwörtlichen Sinn, wer hält für wen den Kopf hin? Also gestritten worden ist darüber, wer stirbt und wer hat was davon. Die Amerikaner allen voran mit ihnen die Australier und die Engländer. Die haben nämlich von den Deutschen verlangt, jetzt endlich einmal Kampfeinsätze an vorderster Front mitzumachen. Also da, wo wirklich ganz heiß gekämpft wird, wo geschossen und eben auch gestorben wird. Die Replik der Deutschen hat gelautet, den eigenen Beitrag zur Verbreitung von Demokratie und Menschenrechten in Afghanistan, das ist ja der große Titel, um dem das alles geht, mit mehr, auch mit schießendem Personal aufzustocken. Also ganz sogar konnten sie sich den Anwürfen nicht entziehen, die von Seiten der Amerikaner und der Briten gekommen sind. Aber auch hier wieder, ja, also die Deutschen sagen, ja, wir werden unser Personal, auch schießendes Personal, aufstocken, nur, wie man das schon kennt, zu eigenen Bedingungen. Nämlich im Norden, zur Absicherung des Wiederaufbauprozesses und so weiter und so fort. Und das hat nichts damit zu tun, dass hier etwa eine Feigheit vorliegen würde, in dem Sinne, man möchte nicht, dass unsere eigenen Jungs sterben. Das ist es uns nicht wert, das sollen doch die anderen machen. Sondern es geht den Deutschen darum, auch hier wieder die Eigenständigkeit ihres Beitrags zu unterstreichen. Ja, wir tun mehr Soldaten auf Afghanistan, aber eben dort, wo wir wollen, zu den Zwecken, die wir dort verfolgen und vor allen Dingen als Unterstreichung davon, dass es ein Beitrag Deutschlands ist und nicht ein untergeordneter Beitrag zum amerikanischen Kampfprogramm. Es kommt Ihnen also an, die Differenz zu den amerikanischen Vorgaben herauszustellen. Also auch auf das deutlich machen, dass man sich in Washington nicht einfach so vorstellen kann, die Deutschen bilden das Kanonenfutter, dass man sich einfach so bestellen kann. Wo dieses Kanonenfutter? Ich drehe einfach den Gedanken jetzt einmal um. Die deutsche Perspektive lautet, wo dieses Kanonenfutter hingestellt und verheizt wird, wird ausschließlich in Berlin entschieden. Und daraus leiten sich dann auch die Ansprüche ab, die man mit diesen ausgreifenden Einsätzen rund um die Welt anmelden will.
Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zum Schluss unserer Sendung über die NATO im Forum Gegenstandpunkt. Auf der Internetseite des Bundesausschusses Friedensratschlag, ein Ausschuss, der sich im Rahmen der Friedensbewegung positioniert, die im kommenden Jahr große Gegenkundgebungen gegen den NATO-Gipfel, der ja in Kehl und Straßburg stattfindet, findet sich die folgende zusammenfassende Würdigung des Gipfels von Bukarest. Ganz dick als Überschrift. Gipfel ohne Perspektive. Der NATO-Gipfel 2009 zum geschichtsträchtigen 60. Jahrestag soll, darauf haben Merkel und Sarkozy besonderen Wert gelegt, in Europa stattfinden. Kiel und Straßburg sind im Gespräch. Das hat also wie alles in der Weltpolitik auch hier wieder schwer Symbolcharakter. Und die Frage, ob die NATO perspektivlos ist, konzeptionslos ist, zusammenbleibt oder nicht zusammenbleibt, ist geradezu albern. Angesichts der Perspektiven, die jetzt schon den ersten Erklärungen der deutsch-französischen Veranstalter zu entnehmen sind. Erklärungen, die übrigens noch unterstrichen werden durch die anstehende EU-Ratsmitgliedschaft Frankreichs, die ja ein Land, das ja die EU-Ratsmitgliedschaft ab Juli, also Ratspräsidentschaft, danke Miguel, Ratspräsidentschaft, unter das Motto stellt, dass Europa der Verteidigung müsse gestärkt werden. So viel einfach schon mal vorweg. In dem Gipfel legen Frankreich und Deutschland schwer Wert darauf, den europäischen Pfeiler in der NATO zu stärken und ihre Sichtweise, dass die NATO dazu da ist, die europäische Expansion, die Länder vor allen Dingen wirtschaftlich eingemeindet, abzusichern und zu garantieren. Und den europäischen Pfeiler stärken, heißt darüber hinaus natürlich auch, dafür zu sorgen, dass die Europäer in der Auseinandersetzung mit Amerika ein größeres Gewicht bekommen. Sie sind, so daraus schließe ich zweitens, beim weltweiten Ausgestalten und Aufmischen der Staatenwelt immer schon dabei, aber aus ihrer Sicht mehr oder weniger bloß als Wasserträger amerikanischer Oberbefehlshaber. Und das soll sich ändern. Klar, glasklar, ohne jeden diplomatischen Schnörkel wird ja diese Position immer von Frankreich ausgesprochen. Und da widersprechen die Deutschen nicht. Frankreich ist ja so weit gegangen zu sagen, wenn die NATO wieder das Mittel Europas wird, dann treten sie auch der integrierten Kommandostruktur bei. Wenn drittens Frankreich und Deutschland als die Sprecher, die Führungsnationen Europas, wegen ihrer eigenen weltweiten Ambitionen auf die NATO nicht verzichten können, dann wollen sie wenigstens an den Kommandohöhen der Macht stehen und Kommandoposten bekommen, die maßgeblich darüber befinden, wo, gegen wen und mit welchen Mitteln der nächste unvermeidbare Kriegsherd geschürt und ausgefochten wird. Die Europäer sind nicht in Afghanistan, sind nicht im Irak, sind nicht im Kosovo engagiert, sie sind zum Beispiel auch schwer in Afrika engagiert. So muss man sich denn wohl das Europa der Verteidigung vorstellen. Um nochmal zurückzukommen auf das Urteil des Friedensratschlags, mehr imperialistische Perspektive als genug.
Ja, angesichts dieses dieser Überschrift, die du da gefunden hast, vom Friedensratschlag, Gipfel ohne Perspektive, ist mir noch Folgendes eingefallen. Ich weiß ja auch nicht genau, welche Leute sich in einem solchen Friedensratschlag zusammentreffen und was wollen die jetzt eigentlich? Also was stellen die sich eigentlich vor? Was für eine Perspektive sollte denn ein solcher Gipfel, eben das Gipfel eines Militärbündnisses, was sollte der eigentlich bieten für friedensbewegte Leute? Also das ist ja schon eine sehr absurde Betrachtungsweise von einer Veranstaltung, auf der sich lauter kriegsstarrende und kriegsführende Nationen treffen. Einen Punkt möchte ich vielleicht noch hinzufügen. Eins ist ja offensichtlich. Wir haben am Anfang auch darauf hingewiesen. Nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes hieß mal das schöne Zitat aus der FAZ, hat sich die NATO nicht überlebt. Sie ist weiterhin auf dem Globus unterwegs. Aber eins lässt sich natürlich feststellen, und das geht auch zumindest halb aus dieser Stellungnahme des FAZ-Schreibers hervor. Ja, den einen, alle einigenden weltpolitischen Gegner, den gibt es wirklich nicht mehr. Also das, was alle Nationen, die in der NATO zusammengeschlossen waren, angefangen von der USA bis hin zu ihren europäischen Bündnispartnern, ja, die waren wirklich in dem gemeinsamen Interesse verbunden, ihren weltpolitischen Hauptgegner, nämlich den, der sich ihren Vorstellungen von Freiheit und Demokratie entzogen hat und sich die entsprechenden Waffen zugelegt hat, das auch zu behaupten, dieser Gegner, der ist einfach nicht mehr da. Und was stellt sich heraus? Die viel versprochene und öfter mal betränte, nicht, also das wird betränt, dass es nicht eingetreten ist, die berühmte Friedensdividende, ja, die bleibt aus. Aber warum? Ja, jetzt gibt es ja folgendes Bild. Jetzt stehen ohne einen übermächtigen oder vielleicht sehr mächtigen Hauptfeind nur noch solche Nationen auf der weltpolitischen Bühne, die, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, eben die gleichen Werte ihr eigen nennen, nämlich Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft und wie sie alle heißen. Und was findet statt? Ein Kampf dieser freundlichen Brüder, wer denn vom Export dieser Werte in die ganze Welt profitiert. Also, es gibt ein ewiges cui bono in dieser Frage. Wem nutzt es eigentlich, diese Werte durchzusetzen? Oder anders ausgesagt, die Durchsetzung dieser Werte fällt immer zusammen für jede Nation mit der Expansion ihrer Machtansprüche, mit der Etablierung ihrer Ordnungsansprüche auf der Welt. Und das ist eine Perspektive, die ist total, sage ich mal, ganz vornehm wieder ungemütlich. Und die Frage, ob die sich in der NATO nochmal einigen können oder nicht, ist derartig unangemessen angesichts dessen, dass in und um die NATO diese Konkurrenz geführt wird. Ob die NATO dabei draufgeht, das kann Leuten, die sowieso nur Opfer dieser politischen Aufbruchstimmung sind, völlig Schnurzpiepe sein.